Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Es war damit zu rechnen, dass die USA in den Krieg Israels gegen den Iran einsteigt, obgleich ja total offen wann. In der vergangenen Nacht ist es dann passiert. Es soll ein nur 25 Minuten dauernder Einsatz mit bunkersprengenden Bomben gewesen sein. Dennoch ist man sich in den USA alles andere als einig, ob diese Kriegsbeteiligung gut tut. Dazu gleich mehr in dieser Fazitausgabe, die heute den Bogen von den ganz harten politischen Ereignissen über monumentale Fotografien von Edward Buttinsky bis hin zum Kaugummi-Automaten spannt. Doch zunächst der Blick nach Washington, wo Donald Trump nach dem nächtlichen Beschuss iranischer Atomanlagen schon bald von einem spektakulären Erfolg gesprochen hat. Der Konflikt im Nahen Osten aber, das ist auch klar, spitzt sich damit weiter zu. Mein Kollege Wladimir Balzer ist aus Washington zugeschaltet. Wladimir, wie verlaufen denn da jetzt die Fronten? Republikaner stehen hinter Trump und Demokraten sind dagegen?
Naja, wenn es so einfach wäre. Also die Demokraten sind schon, ja, fast eigentlich komplett gegen diesen Kriegseinsatz, weil sie eben sagen, dass sie zum einen eben auch nicht konsultiert worden sind, dass der Kongress nicht genug konsultiert worden sei und dass es eben eines dieser Forever Wars sein könnte, also ein Krieg, der nicht enden will, der mögliche US-Opfer nach sich zieht, der unendlich viel Geld kostet und die Erfahrungen gerade im Nahen Osten sind ja durchaus nicht immer positiv für die USA gewesen. Aber bei den Republikanern, da ist die Stimmung schon grundsätzlich erst einmal pro diesem Einsatz und Sie haben es ja gesagt, Marietta, das war ja wirklich nur ein sehr kurzer Einsatz, tatsächlich ein Bombardement, was gerade mal insgesamt vielleicht eine halbe Stunde vor Ort gedauert hat. Und so wird es eben auch von der Trump-Administration und von vielen Republikanern gesehen. Das war keine Kriegserklärung, das war kein Überfall, das war kein Versuch, ein Regime-Change hinzukriegen oder irgendetwas anderes zu bewirken, sondern einzig und allein die Möglichkeit, dem Iran zu nehmen, eine Atombombe zu bauen und eben die atomare Infrastruktur dort zu zerstören. Aber es gibt eben auch einige Republikaner, die sagen, das wollen sie nicht. Gerade auch die Make America Great Again Bewegung, die ja eben auch die Machtbasis von Donald Trump ist. Viele, auch Wählerinnen und Wähler von Donald Trump sagen, genau das wollen wir nicht. Er ist angetreten, eben sich rauszuhalten aus Kriegen, wollte keine Militäreinsätze mehr. Und jetzt tut er etwas völlig anderes. Also da sehen wir innerhalb der Republikaner auf jeden Fall schon mal einen Streit, vielleicht sogar einen Machtkampf, der sich in den nächsten Tagen auswerten wird. Auch je nachdem, wie es dann weitergeht im Nahen Osten.
Mhm. Geäußert hat sich heute ja auch Bernie Sanders, der wohl ja während eines Auftritts von dem Angriff erfahren hat. Bernie Sanders zählt zu den Gegnern eines solchen Militärschlags, aber er hat ja auch eine interessante Argumentation gehabt.
Naja, genau diese Argumentation zu sagen, dass der Kongress eingebunden werden muss. Also gut, laut Verfassung ist es tatsächlich so, dass die USA, dass der Präsident der USA nicht einfach so den Krieg erklären kann. Dazu muss er eigentlich den Kongress befragen. Das ist natürlich in so Extremsituationen, zum Beispiel bei Bedrohungssituationen oder wenn es um die nationale Sicherheit geht, wo direkt agiert werden muss, kann man sich so eine Autorisierung auch im Nachhinein noch holen. Und vor allem geht es um die Frage, was ist eigentlich Krieg? Was ist eine Kriegserklärung? J.D. Vance, der Vizepräsident, hat gesagt, wir sind nicht im Krieg mit dem Iran. Also da versucht man noch ganz konkret, das eben auszuschließen, zu sagen, das war eine, von einigen Republikanern wird es als chirurgisch genaue Militäraktion bezeichnet. Keine Kriegserklärung. Aber Bernie Sanders und viele andere sagen, das war unconstitutional. Das war gegen die Verfassung. Und damit trifft er und auch viele Kritiker tatsächlich einen Nerv, dass man die Verfassung eben verteidigt, hochhält, dass man auch das Parlament hochhält. Das sind ja alles Orte und Organe gewesen, die gerade von Donald Trump und seinen Leuten zum Teil gedemütigt worden sind, zum Teil zurückgedrängt worden sind. Und jetzt spürt man den Moment, einen fast schon historischen Moment, wieder aufzustehen und zu sagen, wir pochen auf den Wortlaut der Verfassung. Wir wollen, dass das Parlament wieder aktiv wird. Und zu sehen ist auch bei Social Media, wer sich anschauen will, Bernie Sanders, er hat da gesprochen in Oklahoma, in Tulsa, wie dann viele Menschen aufstehen, die Fäuste recken und sagen, no more wars, keine Kriege mehr. Also es scheint sich auch so ein gewisser, eine neue pazifistische Bewegung womöglich auch zu entwickeln. Also es ist wirklich ein spannender Moment.
Ja, die USA waren ja, Sie haben es gesagt, immer wieder in lange Kriege verwickelt. Man denke nur an den Irak. Man hat da ja auch immer wieder gehört, dass es keine Bereitschaft eigentlich für solche Militäreinsätze gibt. Wie schätzen Sie denn jetzt die Stimmung im Volk ein? Hofft man, dass sich dieser Einsatz einfach möglichst schnell erledigt hat?
Ja, man versucht tatsächlich das genauso zu sehen, dass es eben ein kurzer, heftiger, schwerer Einsatz war, der aber womöglich bald beendet ist, weil man sich natürlich auch Sorgen macht, zum Beispiel um die 40.000 US-Soldaten mit ihren Familien, die dort im Nahen Osten stationiert sind auf diesen vielen Basen. Aber auch um die Bürgerinnen und Bürger in der Region. Einige werden ja auch schon ausgeflogen. Aber auch natürlich hier im Land, auch da hat sich die Sicherheitslage verändert. Man will das schnell beendet haben. Das betrifft Befürworter dieses Einsatzes, aber genauso auch Gegner, die es von vornherein nicht wollten. Aber dann sagen, okay, wenn schon, dann bitte nur kurz und heftig, aber eins ist natürlich klar, dass das so einfach nicht sein wird. Wir hören ja auch vom Iran, dass man da jetzt nicht einfach in die Knie gehen wird und gleich zu Verhandlungen bereit ist. Also womöglich wird das noch eskalieren, das weiß ich nicht. Wenn das passiert, dann würde ich prognostizieren, dass hier wirklich in der US-Gesellschaft heftige Debatten geführt werden und geführt werden müssen über die Außen- und Sicherheitspolitik dieses Landes, über die Frage, inwieweit man sich als militärische Ordnungsmacht überhaupt noch sieht, was Frieden, was Krieg bedeutet. Also die Debatten werden jetzt heftig geführt.
Wladimir Balzer aus Washington über Donald Trumps Alleingang beim Angriff auf die iranischen Atomanlagen und die Stimmung in den USA. Dankeschön.
Gerne.
Freiheit, ein Begriff, dessen Facetten momentan fast täglich erweitert werden müssen angesichts der Weltlage. Können israelische und US-amerikanische Bomben Freiheit für die Menschen im Iran bringen? Bewegen sich Staaten wie Israel und die USA hingegen eher in die innere Unfreiheit? Wie lange können wir hierzulande noch Freiheit genießen? Wie lange in Europa? Wie dehnbar ist denn dieser Freiheitsbegriff? Wer beansprucht ihn für sich und wann fühlt wer sich unfrei? Das Dresdner Hygienemuseum versucht mit einer Ausstellung über die Freiheit das Fragendickicht etwas zu lichten, mit einem Blick zurück und dem Vergleich von Bürgerrechtsbewegungen in Europa. Mitgewirkt haben Kuratorinnen aus Deutschland, Polen, Tschechien und mit einer von ihnen konnte ich vor der Sendung sprechen. Guten Abend, Viktoria Krason.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Was hat Sie denn bewegt zu dieser anscheinend ziemlich politischen Ausstellung?
Also am Anfang stand eigentlich eine Idee, die gar nicht so sehr politisch war. Am Anfang stand eigentlich eher das Interesse daran, dass ein Wert, ein Ideal, über das immer sehr, sehr positiv gesprochen wurde, dass auch ein Gefühl der Lust an sich selbst und an seiner anderen eigenen Handlungsfähigkeit vermittelt, zu einem umstrittenen Begriff geworden ist, weil es einfach alles sehr viel komplizierter wurde. Je stärker globale Krisen wie Klimawandel, aber auch Pandemien in den Alltag hineinspielen und in das Leben der Menschen.
Mhm. Freiheit, eine unvollendete Geschichte, haben Sie diese Ausstellung genannt. Wann ist denn Freiheit vollendet?
Also ich denke, sie kann eigentlich nie ganz vollendet sein, eben weil es so schwierig ist, verschiedene individuelle Interessen miteinander zu vereinbaren. Aber gerade wenn man sich die Revolutionsgeschichten anschaut der letzten Jahrhunderte, aber auch gerade die friedlichen Revolutionen von 1989, dann sieht man, dass es punktuell gelingen kann, Interessen miteinander zu versöhnen für einen höheren Zweck, für ein Ziel, das allen gemein ist. Und je mehr Freiheit für alle möglich ist, desto näher kommt man diesem Ziel, Freiheit zu gewinnen und Freiheit zu erhalten.
Das Hygienemuseum in Dresden ist ja bekannt für seine, ich sag mal, ungewöhnlichen Zugänge zu Themen, häufig auch interdisziplinär, mitunter alltagskulturell. Wie nähern Sie sich denn in dieser Ausstellung dem Freiheitsbegriff?
Wir nähern uns dem Begriff historisch, also der Auseinandersetzung mit Freiheit heute nähern wir uns historisch. Und zwar nicht nur auf historische Exponate bezogen, also Fotografien, Schriftdokumente, sondern auch auf bildende Kunst bezogen, sehr stark in diesem Fall. Weil es gerade, wenn es um Freiheit geht, sehr auffällig ist, dass Freiheit häufig ins Bild gesetzt wird, dass Freiheit sogar Fetische hervorbringt, wie Autos oder andere Dinge. Und gerade deshalb sich auch für eine visuelle Präsentation sehr gut eignet. Wir arbeiten mit zwei unterschiedlichen Werkgruppen. Das eine sind Bilder, die entstanden sind seit den 70er Jahren bis heute, also Kunst der Zeit der friedlichen Revolution bis hin zu den 90er Jahren und auch zeitgenössische Positionen sind dabei. Das ist der eine Erzählstrang der Ausstellung. Der andere, das sind Darstellungen von Freiheit seit Ende des 18. Jahrhunderts, eben seit der Französischen Revolution, in denen sich Symbole und Allegorien finden lassen, die für europäische Freiheitsverständnisse sehr wichtig waren und auch bis heute immer noch adaptiert werden oder an denen man sich reibt, die man in andere Kontexte gesetzt hat.
Was sind denn Werke, Kunstwerke, die sich mit Freiheit beschäftigen? Also geht es um Abbildung und Verarbeitung von Protestbewegungen, von Revolutionen?
Also wenn man sich den Kunstwerken der 70er Jahre bis heute zuwendet, dann sind das Arbeiten, die entweder hinweisen auf den Mangel an Freiheit in repressiven Regierungssystemen, politischen Systemen, oder aber es sind Bilder, die durch ihre eigenen Mittel, also durch Mittel der Kunst, Freiräume schaffen, also eine andere Sichtweise auf die Gegenwart ermöglichen. Beispielsweise ein Video der Künstlerin Gabriele Stötzer aus der DDR, der damaligen DDR, heute aus Deutschland, die mit einem Video Menschen einfach in der Stadt Erfurt halt tanzen lassen an verschiedenen Orten und das aufgenommen hat. Und das ist ein wahnsinnig energiegeladenes Video, ist eine energiegeladene Arbeit in einer damals sehr tristen Stadt und alleine dadurch eben Freiheit zeigt, und zwar anhand von Individuen.
Sie haben bewusst den internationalen Vergleich gesucht und da auch recherchiert. Was waren denn da interessante Erkenntnisse?
Zum einen war interessant, wenn man sich den Dissidentenkreis um Václav Havel beispielsweise anschaut oder auch die Solidarność in Polen, wie heterogen eigentlich damals die Oppositionen waren und wie groß diese Leistung war, auf einen Nenner zu kommen im Protestanliegen. Und das fand ich sehr interessant, wie wichtig dabei auch Kunst und Kultur gewesen sind, gerade in Tschechien in der Zeit, also in der CSSR. Und wie viel man auch daraus lernen kann, dass Freiheit gerade im Austausch miteinander entsteht, indem man Ideen austauscht, indem man sich gegenseitig unterstützt und eben nicht alleine in dem Kopf eines Anführers oder einer leitenden Figur.
Stichwort Kunst und Kultur, Bedeutung für Freiheitsbewegungen. Die Kürzungen Ihres Museumsetats, von denen Sie auch betroffen sind durch die Haushaltskürzungen der Stadt Dresden. Soweit ich weiß, sind es 830.000 Euro pro Jahr, die es weniger gibt für Sie im Museum. Trifft das auch solche Ausstellungen wie diese über die Freiheit? Oder worauf haben sich die Besucher künftig einzustellen?
Also die Sparmaßnahmen betreffen alle Bereiche des Hauses und sicher ist davon auch der Ausstellungsbereich betroffen. Wir werden aber ganz sicher auch versuchen, die Ausstellung weiterhin so zu gestalten, dass die Sparmaßnahmen den BesucherInnen gar nicht so sehr auffallen. Allerdings wird es dazu führen, dass wir nur noch eine Sonderausstellung in dieser Aufwendigkeit zeigen können und ansonsten andere Formate erproben werden, also Übernahmen von bereits gestalteten Ausstellungen oder kleinere experimentelle Formate.
Wie viele Einzelausstellungen haben Sie sonst gemacht im Jahr?
Also es waren sonst immer zwei Ausstellungen pro Jahr zu sehen, nebeneinander parallel. Und das erlaubt eben eine größere Vielfalt. Es macht den Druck schwächer, es allen recht machen zu müssen. Und damit steigt für die Kuratoren aus meiner Sicht zumindest die Anforderung, wirklich für alle Zielgruppen alles leisten zu müssen. Und das geht häufig auf Kosten der Qualität einer Ausstellung.
Viktoria Karson, Co-Kuratorin der Ausstellung Freiheit, eine unvollendete Geschichte, im Dresdner Hygienemuseum zu sehen, dort bis zum 31. Mai nächsten Jahres. Vielen Dank, Frau Karson.
Danke fürs Interesse.
Der kanadische Fotograf Edward Bertinsky beschäftigt sich Zeit seines Lebens mit Landschaften. Idyllisches ist seinen Bildern allerdings fremd. Es geht um die häufig brutale Überformung durch den Menschen, zum Beispiel durch den Einsatz der Industrie. Das Internationale Zentrum für Fotografie in Manhattan würdigt jetzt seine Arbeit mit einer Retrospektive unter dem Titel »Die große Beschleunigung«. Die richtige Ausstellung zur richtigen Zeit, meint unser Kritiker Andreas Roberts. Mit ihm habe ich vor der Sendung über diese Ausstellung gesprochen. Hallo Andreas.
Hallo Marietta.
Edward Bertinsky ist ja schon länger einer der großen Namen der zeitgenössischen Fotografie, besonders im Kontext von Umweltschutz und Klimawandel. Was sind das denn für Bilder, die da im Internationalen Zentrum für Fotografie in New York zu sehen sind?
Also es sind ungefähr 70 Bilder zu sehen, relativ viel also. Und ich kannte ein paar seiner Bilder aus Zeitschriften und aus Ausstellungskatalogen. Aber es war etwas total anderes, direkt vor ihnen zu stehen. Die meisten Bilder sind richtig groß, 1,5 mal 2 Meter, würde ich sagen. Und wenn man davor steht, dann weiß man im ersten Moment oft gar nicht, was man da sieht. Zum Beispiel gibt es ein Bild mit einer dunkelbraunen Fläche auf der einen Seite und hell schraffiert auf der anderen. Und man denkt, das ist ein abstraktes Gemälde. Sehr schön in seiner Komposition. Und wenn man genau hinsieht, sieht man plötzlich Straßen und Abgrenzungen. Und man kann dazu lesen, dass es sich um eine Salzgewinnungsanlage in Indien handelt. Viele der Fotografien sind aus der Vogelperspektive gemacht.
Also auch so ein Verfremdungseffekt durch die ungewöhnliche Sicht von oben. Sind es eigentlich Drohnenaufnahmen?
Nicht alle. Also die ersten Aufnahmen, da gab es das noch gar nicht mit den Drohnen. Die hat er aus erhöhten Positionen geschossen, von einem Kran zum Beispiel. Dann hat er sehr viel Helikopter benutzt und als die Drohnen dann fortgeschritten waren, natürlich sehr viel Drohnenaufnahmen.
Wartinsky widmet sich diesem Sujet Landschaft ja schon recht lange. Kann man in der Ausstellung eine Entwicklung sehen?
Ja und nein. Also ich finde, er ist in seinen ersten Aufnahmen bis zu seinen letzten sehr treu geblieben dieser Idee, dass es geht immer darum, wie Landschaft durch den Menschen verändert wird. Und das zieht sich durch alle seine Bilder, über 40 Jahre lang. Aber er hat natürlich immer mehr konzeptionell gearbeitet und an seinen Projekten gefeilt. Also wo es am Anfang noch um Minen ging oder um Landschaften, geht es dann plötzlich um Themen wie Öl, Wasser oder eine Reise nach China oder Bangladesch oder Recycling oder Autos oder dem Anthropozän zum Beispiel.
Autos auch?
Ja. Ja, er hat eine ganze Reihe von Bildern dazu gemacht. Von Großaufnahmen von Tausenden von Autoreifen auf einer Müllhalde zum Beispiel oder Schrottplätze, soweit das Auge reicht, Montagehallen. Und ein ganz besonders faszinierendes Bild über ein Formel-1-Rennen. Auf der linken Seite sieht man die Kurve, eine riesige Tribüne mit Tausenden von Menschen. Und auf der anderen Seite die nach Farben geordnete Reihe von Monteuren der einzelnen Ställe und in der Mitte eine Rasenfläche mit den Symbolen der Teams. Und auf der leeren Straße sieht man einen großen silbernen Truck mit der amerikanischen Flagge. Und das Auto sozusagen als Symbol individueller Freiheit und gleichzeitig aber auch die ungeheure Belastung, die diese Erfindung für die Umwelt darstellt. Das ist übrigens auch ein Markenzeichen seiner Arbeit, diese Mischung aus Faszination, Schönheit und Erschrecken.
Also kein erhobener Zeigefinger, wie man das sich bei dieser Thematik vielleicht auch vorstellen könnte.
Nein, überhaupt nicht. Die Arbeiten stimmen eher nachdenklich. Zum Beispiel gibt es in der Ausstellung auch ein riesiges Bild, sehr zentral in der Ausstellung, das aus zwei nebeneinander gehängten Teilen besteht. Die Landschaft, die man darauf sieht, besteht aus einer schwarzen Kohlehalde. Im Hintergrund, etwas im Nebel, sieht man weiße Birken aus der Halde ragen und im Vordergrund ein hellroter Fluss, der sich durch beide Teile schlängelt. Diese krasse Farbe ist nicht im Nachhinein hergestellt worden, sondern die krasse Farbe ist original so und sie entsteht durch die Chemikalien, die der Regen aus der Kohle wäscht. Natürlich hochgiftig. Das Ganze sieht aus wie aus einem Science-Fiction.
Was kann man denn sagen darüber, welche Haltung Wartinsky zu diesen krassen Eingriffen von uns Menschen einnimmt?
Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach auch für ihn zu sagen, denn er ist natürlich auch fasziniert. Und gleichzeitig möchte er in einer Weise dokumentieren, was eigentlich passiert an diesen Orten. Er zeigt uns Landschaften und Orte, die es gibt, die etwas mit unserem Lebensstil und unserer Lebensweise zu tun haben. Aber will uns vor allen Dingen die Augen für diese Realität öffnen, dass es diese Orte gibt. In einer Dokumentation beschreibt er das folgendermaßen.
I started to look at the scale of humanity and the consequence and the
residual. Ich begann mir das Ausmaß der Zerstörung anzusehen und die Folgen und Überbleibsel, die Orte, an denen wir uns bedienen und sie dann einfach als Ödland zurücklassen. In den 40 Jahren, in denen ich arbeite, hat wahrscheinlich kaum jemand so viel Ödland gesehen wie ich. Und die Dinge, die wir als Menschen zurückgelassen haben, diese großen Gebiete, die abgebaut oder abgeholzt und dann verlassen wurden, im Grunde genommen bereit zum Sterben. Ich habe mir diese Gebiete angesehen und sie als erweiterte Lebensräume wieder in unser Bewusstsein gebracht.
Andreas, welches Gefühl hinterlassen denn die Bilder von Edward Wartinsky?
Faszination und Staunen. Ne? Man sieht also wirklich Dinge, die sind unfassbar. Aber auch Scham, weil man versteht, also, dass diese Bilder etwas mit einem selber zu tun haben. Eine ganze Reihe von Bildern beschäftigen sich mit riesigen ausrangierten Öltankern, die vor der Küste von Bangladesch liegen zum Beispiel. Und die werden in Handarbeit von Arbeitern abgetragen. Also eine Landschaft wie aus einem dystopischen Film. Und die Arbeiter, die man sieht, die haben alle Sandalen an und sie stehen vor diesem riesigen Ungetüm, die wir brauchen, um unseren Lebensstandard halten zu können. Das bedeutet aber nicht, dass diese Maschinen nicht faszinierend sind und dass das auch ein Ergebnis der menschlichen Intelligenz ist. Diese Wirkung auf den Betrachter hängt auch von seiner Art des Fotografiens ab, wo er Licht und Räumlichkeit behandelt. Er beschreibt das in dem Buch Earth 2020 folgendermaßen.
Durch die Wahl des Objektivs und die Entfernung zur Szene versuche ich, dass alle Elemente des Bildes die gleiche Bedeutung haben und nichts hervorsteht. Es gibt kein dominierendes Objekt. Und ich bevorzuge helle, bewölkte Tage, so dass die Beleuchtung gleichmäßig über die gesamte Szenerie verteilt ist. Ich möchte keine scharfen Schatten im Hintergrund. Ich versuche, alles in eine demokratische Verteilung von Licht und Raum zu bringen, damit der Betrachter das Ganze sehen und in die Details eintauchen kann.
Die Wirkung, die diese Technik von Ihnen hat, ist eben, dass man vor diesen Bildern steht und wirklich minutenlang gar nicht satt sieht für die ganzen Details, die man sieht, weil alles gleich detailliert und scharf ist. Das ist unheimlich faszinierend. Und er sagt an einer Stelle auch, dass diese Bilder für ihn wie eine Metapher sind für das Dilemma, in dem wir Menschen stecken.
Andreas Roberts über die Retrospektive mit Bildern von Edward Bertinsky in New York im Internationalen Zentrum für Fotografie, dort noch bis zum 28. September zu sehen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Marietta, nach Berlin.
400.000 Wohnungen wollte die letzte Bundesregierung neu bauen als Reaktion auf die Wohnungsnot und die hohen Mieten, vor allem in den großen Städten. Das Ziel konnte bei weitem nicht erreicht werden. Jetzt gibt es eine neue Bauministerin und die hat vor wenigen Tagen den sogenannten Bauturbo vorgelegt. Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungsverfahren, vieles soll unkomplizierter werden und damit einfach ja schneller. Aber was für einen Wohnungsbau dürfen wir denn da erwarten? Geht es auch um Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit oder wird lediglich die Bau- und Immobilienbranche angekurbelt? Ursula Baus ist Architekturwissenschaftlerin und Mitherausgeberin des Online-Architekturmagazins Malos. Sie sieht dem Bauturbo äußerst skeptisch entgegen. Guten Abend, Frau Baus.
Guten Abend, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung zu diesem Gespräch.
Frau Baus, viele werden vor ein paar Tagen endlich gerufen haben. Endlich geht es vorwärts, so eine Vereinfachung von Baurecht. Das haben sich doch wirklich viele gewünscht. Brauchen wir das nicht?
Wer sind denn die vielen? Ich stelle vieles in Frage, was Sie in der Anmoderation auch benannt haben. Braucht man wirklich 400.000 Wohnungen, wenn man doch weiß, seit dem Zensus 2022, dass wir 1,9 Millionen leerstehende Wohnungen in der Bundesrepublik haben. Und das hinterfrage nicht nur ich, sondern auch die Berufsverbände, die etwas vom Wohnungsbau verstehen, die nicht nur bauen, bauen, bauen wollen, sondern die eine gesamte Neuausrichtung der Weiterentwicklung unserer Stadtkultur und unseres Zusammenwirkens von Landschaft, Außenraum, Metropolregion und allem, was die Struktur in Deutschland des Wohnens hier gibt, tatsächlich nachhaltig entwickeln will. Und da gibt es sehr viele vernünftige Leute, die das ambitioniert machen. Aber die Ministerin, das darf ich so forsch sagen, glaube ich, gehört nicht dazu.
Frau Baus, 1,9 Millionen leerstehende Wohnungen, die Zahl habe ich auch schon mal gehört. Da wird dann immer gesagt, okay, wir haben schon Leerstand, aber nicht an den Orten, an denen wir Wohnungen brauchen. Es stellt sich die Frage, sollen die Menschen dann in die Städte ziehen, in denen es Wohnungen gibt?
Nein, die Verantwortung liegt bei der Politik in diesem Bereich der Wirtschaftssteuerung. Und die Wirtschaft muss dahin gelenkt werden, wo Bedarf an Arbeitsplätzen ist. Das ist eine politische Aufgabe, die deutlich zu kurz kommt, wenn man Wohnungsbedarf nur auf Bauen, Bauen, Bauen reduziert.
Ja, jetzt ist sozusagen, sind die Würfel erstmal in anders gefallen. Können wir vielleicht trotzdem nochmal auf diesen Bauturbo drauf gucken? Also wenn man sagt, wir brauchen in den Städten eine Nachverdichtung, es muss einfacher möglich sein, zum Beispiel auf einem Supermarktdach noch ein paar Geschosse Wohnungsbau aufzustocken, dann kann man doch eigentlich nur dafür sein, dass es Erleichterungen gibt bei den Genehmigungen, die ja, das bestätigt jeder, recht kompliziert sind auch.
Dagegen spricht nichts. Und inzwischen hat man gute Beispiele auch vor Augen, wo das absolut problemlos gelungen ist. Man muss wirklich differenzieren. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, nicht der Bund setzt das alles um, sondern gibt den Kommunen vermeintlich die Möglichkeit, jetzt dies und jenes in der Baugesetzgebung einfach zu vernachlässigen. Und bringt damit eine Verantwortung an die Kommunen, wo man sich fragen muss, sind deren Verwaltungen überhaupt personell gut genug? Ja, aber auch quantitativ ordentlich genug ausgerüstet, um dann die Einzelfälle eben doch zu prüfen.
Okay. Es hörte sich so an, als ob einfach weniger geprüft werden muss.
Ja, und dagegen bin ich prinzipiell. Ganz einfach, weil die Entwicklung der Baugesetzgebung zwei Kräften obliegt, der Vernunft und der Interessenslage. Die Politik hat die Aufgabe, die Vernunft in den Vordergrund zu rücken. Lobbyisten aus der Bauwirtschaft springen natürlich sofort herbei, wenn es darum geht, in der Baugesetzgebung die Verdienstmöglichkeiten der Bauwirtschaft auch zu berücksichtigen.
Was lässt denn jetzt diese Erleichterung der Verfahren zu? Also welche Blüten könnte denn der Wohnungsbau treiben?
Ich sag's mal drastisch, die Verwüstung der Bundesrepublik.
Oh, das ist ein großes Wort.
Ja, ich muss es auch so benennen, denn die Nachverdichtung ist die eine Sache, wenn dann davon die Rede ist, dass man nachträglich aufstocken kann und. Dann kann man sich mal zwei Beispiele konkret vor Augen führen. Sie haben jetzt Geld in eine Solaranlage gesteckt. Jetzt kommt der Nachbar und dem darf nicht verboten werden, so hoch zu bauen, dass die Solaranlage verschattet wird. Was hat man dann gewonnen? Das Zweite ist, dass durch die Nachverdichtung natürlich auch innerstädtisch eventuell noch Grünräume versiegelt werden. Und das kann es einfach nicht sein, wenn uns auch bewusst ist, dass wir immer noch jeden Tag in Deutschland ungefähr eine Größenordnung von über 70 Fußballfeldern versiegeln. Die Nachhaltigkeit, die in dem Papier von der Ministerin überhaupt nicht auftaucht, muss im Vordergrund stehen. Weil das die Option ist, die über eine Wahlperiode hinaus das langfristige Ziel sein muss aller Baupolitik. Und wir haben ja ein Ziel gesetzt bekommen, also mühsam erarbeitet im Baubereich, dass bis 2030 statt der jetzt 52 Hektar vielleicht unter 30 Hektar pro Tag versiegelt werden.
Okay, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das auch eine Kritik an neuen Einfamilienhausgebieten, weil das sind absolut. Ja eigentlich die, ja, das hatten wir bisher noch gar nicht angesprochen.
Also das ist etwas, was seit Jahrzehnten bekannt ist, dass neue Einfamilienhäuser nicht mehr in unsere Gegenwart hineinpassen. Und neue Statistiken sagen leider, dass beispielsweise der Bau von Mehrfamilienhäusern gerade stagniert. Und Einfamilienhausbauten haben um 14,9% zugelegt. Und das kann es einfach nicht sein. Damit löst man die Wohnungsprobleme in der Bundesrepublik nicht. Die Einfamilienhausgebiete sind mit neuer, teurer, von der Gemeinschaft finanzierter Infrastruktur verbunden. Und wenn wir jetzt bei der Ministerin oder beziehungsweise, ich sag's mal ein bisschen neutraler, im 240e lesen, dass der Außenbereich behutsam geöffnet werden soll, dann interessiert es sich vielleicht der Außenbereich. Ist also alles das, was wir an Gebieten ohne Bebauungsplan außerhalb eines Zusammenhangs bebauter Ortsteile haben.
Das heißt Freifahrtschein für neue genau. Einfamilienhausgebiete, ja? Für Sie?
Ja. Ja, das ist ein Freischein und die Kommunen, wenn sie denn entscheiden sollen, was sie jetzt zu tun haben, geraten damit in eine Konkurrenz, die über Jahrzehnte eigentlich gemildert werden konnte, worden ist. Und die Intention, jetzt die Kommunen in Konkurrenz zueinander setzen, wer weist am schnellsten welche Wohngebiete aus, halte ich für fatal.
In Berlin kann man seit einigen Monaten Kunstwerke hinter Plexiglas entdecken, und zwar draußen an Häuserfassaden in Kaugummiautomaten, ja, die Metallkästen, die gibt es ab und an noch. Neu bespielt in Guerilla-Manier von der kostarikanisch-US-amerikanischen Künstlerin Camille Moreno. Tobias Wenzel hat sie getroffen und begleitet.
Camille Moreno zieht Kaugummis und Spielzeug aus Automaten, die an einer Häuserfassade in Berlin-Kreuzberg installiert sind.
There, so there's our zombie.
Das ist ein Zombie.
Am Nachbarhaus zeugt nur noch das Metallgehäuse davon, dass auch darin einmal Kaugummiautomaten steckten. Die Künstlerin Moreno hat in das verwaiste Gehäuse eine Skulptur, einen Frauentorso gestellt und die Front mit einer Plexiglasscheibe versiegelt.
This is the first cabinet
from Berlin.
Das ist das erste Berliner Kabinett.
Eingeweiht 2024. Kunst statt Kaugummi. Minigalerien mit jeweils nur einem Werk. Cabinet Gallery nennt Moreno ihr Projekt, für das sie als Kuratorin Künstler einlädt, in ungenutzten Automatenkästen auszustellen.
Comes from the Kunstkammer, the Kunstkabinett.
Der Name kommt von der Kunstkammer, dem Kunstkabinett, dem Kabinett der Kuriositäten, also ein kleiner, aber feiner Ort. Das Konzept ist, große Ideen zu haben, sie aber in kleineren Räumen umzusetzen.
Siebzehn aktive Automatenkabinette gibt es zurzeit in Berlin. Acht weitere sind in Vorbereitung. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus, wenn man mit Moreno diesen besonderen Galerierundgang durch Neukölln und Kreuzberg macht. Faszinierende Kunst, die die meisten Passanten gar nicht bemerken. Für ein Kabinett in der Emserstraße hat Anna Rosendahl-Rönno Bananen sternförmig zusammengebunden. Der Titel »You are a star«.
Wir waren gespannt, wie schnell die Bananen vergammeln würden.
Integraler Bestandteil des Werks ist der Fäulnisprozess. Camille Moreno dokumentiert ihn deshalb jeden Tag per Foto.
Oh, and the glass is actually come off.
Oh, das Glas hat sich gelöst. So ist es jetzt halbwegs in Ordnung. Aber morgen muss ich wahrscheinlich mit dem Klebstoff zurückkommen, um es wieder festzukleben.
Die Wartung der Kabinette ist zeitaufwendig und teuer. Moreno finanziert alles selbst. Als Reaktion auf ihre damalige Arbeitslosigkeit ist dieses grandiose Projekt entstanden.
It really gave me not only something to do, but kind of something to live for.
Das hat mich nicht nur beschäftigt, sondern mir auch etwas gegeben, wofür ich leben wollte.
Längst hat sie wieder einen Job und kümmert sich nun in ihrer Freizeit um die Kabinette.
Es ist interessant, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die bisher keine Street Art gemacht haben. Denn so müssen sie ihre eigene Praxis hinterfragen. Oft fühlen sie sich nämlich unwohl bei dem Gedanken, ihre Kunst unbewacht auf der Straße zurückzulassen. Aber das ist Teil der Idee.
Moreno selbst hat gelernt, sich nicht zu sehr zu ärgern, wenn Kabinette mit Graffiti besprüht oder beschädigt werden, sondern das alles wie eine Anthropologin zu beobachten.
This got smashed.
Dieses Kabinett ist zertrümmert worden. Da liegt noch dieser Pflasterstein drin, mit dem jemand die Scheibe eingeworfen hat. Aber er hat das Kunstwerk nicht gestohlen.
To just smash the glass and they didn't steal the artwork.
Wendy Hanlon hat ihr Werk dann aber zur Sicherheit entfernt. Gleich um die Ecke ist ein weiteres Kabinett mit einer roten Stoffarbeit Hanlons verschont geblieben. Vielleicht, weil es als Schaukasten des Modegeschäfts daneben missgedeutet wurde? 2023 nutzte Camille Moreno erstmals einen verlassenen Kiosk an einer Londoner Bushaltestelle als Kunstkabinett. Alles, was rechteckig sei, eigne sich dafür. Also auch die verwaisten Metallrahmen der Kaugummiautomaten an den Fassaden. Morenos Projekt Cabinet Gallery, das selbst ein Kunstwerk ist, verführt dazu, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen.
It's like pointing out, look,
es ist wie ein Hinweis. Seht her, der Raum ist da. Und er war schon die ganze Zeit da.
And it's been here the whole time.
Für Camille Moreno gibt es allerdings einen kleinen Wermutstropfen bei diesem idealistischen Projekt zwischen Street Art und Galerie im öffentlichen Raum. Sie erfährt meist nicht, wie es ankommt.
Wenn ich mich hier hinsetzen und warten würde, würden sich die Menschen wohl beobachtet fühlen. Ich hätte sicher auch nicht die Zeit dafür. Ich verpasse also meist die öffentlichen Reaktionen. Aber das ist schon in Ordnung, weil ich mir vorstelle, dass sie positiv sind.
Und außerdem?
Es ist ein großartiges Gefühl, wenn da eine entsprechende Hinterlassenschaft entsteht.
Die Street-Art-Künstlerin Camille Moreno, Tobias Wenzel, hat sie begleitet. Und in die Feuilletons von morgen Montag, den 23. Juni, hat Gregor Sander geschaut.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
In diesen bewegten, unsicheren Zeiten berichten die Feuilletons vom Montag von der Verlässlichkeit des Alters. Neues Leben in alter Lederhaut, titelt die Tageszeitung Die Welt und meint damit niemand Geringeren als Iggy Pop, der in Berlin ein Freiluftkonzert gegeben hat. Natürlich sang der 78-Jährige wie immer obenrum frei, was Jörg wie Malasena zur folgenden Körperkritik inspirierte. Haut und Torso haben längst den Kontakt zueinander verloren und während der 78-Jährige ekstatisch um sein Mikrofon herum gestikuliert, formen die Faltenwürfe seiner Haut abstrakte Kunstwerke. In Hamburg stand mit Nick Cave ein 67-Jähriger auf der Bühne, der über ein ähnlich treues Publikum verfügt, auch wenn es in der Elbphilharmonie offensichtlich deutlich gediegener zuging, wie in der Taz zu lesen ist. Der australische Musiker selbst ist seinem Stil treu geblieben. Schwarzer Anzug, Krawatte, Lackschuhe. Taz-Kritikerin Dagmar Leischow kann man durchaus als hin und weg bezeichnen. Schon als er den Opener Girl in Amber singt, scheint die Zeit stillzustehen. Das ist wunderschön. Für viele ist es wohl ein magischer Moment. Einer von vielen in diesen mehr als 2 Stunden. Auch wenn es bei dem oberkörperfreien Iggy Pop wesentlich hemdsärmeliger zugeht, versteht er im Alter sein Handwerk. Seine melancholisch dunkle Stimme, angesiedelt irgendwo zwischen Jim Morrison und Nick Cave, klingt noch immer wie auf den Alben, die er vor mehr als 50 Jahren aufnahm, attestiert Weltkritiker wie Malasena und zieht folgendes Fazit. Die alte Losung »Punk is not dead« beweist an diesem Abend jedenfalls ihre Gültigkeit. Solange Iggy Pop noch auf der Bühne steht, ist der Punk noch putzmunter. Was ja irgendwie auch schön ist, aber den Blick auf die Jugend noch düsterer erscheinen lässt. Denn in der Süddeutschen Zeitung freut sich Peter Laudenbach zwar, dass die neue Berliner Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson sympathischer und kompetenter ist als ihr Vorgänger, sparen muss sie allerdings trotzdem. Schon jetzt musste zum Beispiel das höchst verdienstvolle Jugendtheater Feld den Spielbetrieb aus Geldgründen für viele Wochen einstellen. Weniger Theater für Kinder und Jugendliche. Außerdem möchten plötzlich viele Bildungspolitiker den Jugendlichen ans Smartphone gehen, was in der Taz Johannes Drozdowski auf die Palme bringt, von der er dann herunterruft, sperrt sie nicht aus. Aber genau das wollen Politiker wie der CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Daniel Günther, der sich öffentlich wünschte, Kinder sollen frei von Social Media aufwachsen. Oder seine Parteifreundin, Bildungsministerin Karin Prien, die in Bezug auf das sehr freizügige Internet etwas schnittiger formulierte, wir lassen unsere Kinder doch auch nicht ins Bordell. Für den Taz-Autor ist allerdings der Rausschmiss der Jugendlichen aus dem Internetparadies keine Lösung. Wer Kinder und Jugendliche schützen will, muss sie stärken, nicht aussperren. Sie brauchen Medienbildung, politische Bildung, Sozialarbeit, analog wie digital. Starke und einfühlsame Lehrkräfte, Jugendclubs, Sportvereine, sie brauchen Beistand und endlich genügend Psychotherapieplätze. Da das alles allerdings auch viel Geld kostet, genau wie gutes Kinder- und Jugendtheater, dürften die Chancen für einen TikTok-Bann auf dem Schulhof wohl trotz allem größer sein. Weil Handys einsammeln vor dem Unterricht eben kostenlos wäre, wenn auch vielleicht sinnlos. Trost könnte die abgehängte Jugend dann vielleicht in der guten alten Glotze finden. Skateboarding ist kein Verbrechen, titelt nämlich die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die unter diesen Worten das Regiedebüt des Rockmusikers Moritz Krämer im ZDF bespricht. Florian Heimlicher kommt zu folgendem Urteil. In Zeiten, in denen die queere Community immer noch häufig überzeichnet bis pathologisiert wird, tut es gut, sie auch mal als gewöhnliche Jugendliche, die skaten, kiffen und leben, in Erscheinung treten zu lassen.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.